Én псомф. Én псомф. Én псомф. Én псомф. Weil 2000 Jahre Abendland ist nicht genug. Im Sumpf. 2000 Jahre Abendland sind genug. Im Sumpf. Im Sumpf.
Furtform nennt sich eine soeben angekündigte Single eines Newcomers namens Nelio, ein Schelm, der da an den Nino denkt. Und wieder hat er uns wieder, der Dialekt. Wir sprechen so, wie uns der Saufschnabel gewachsen ist. Klar, verlieren wir etwas, wenn sich Sprachfärbungen verlieren. Aber erstens ist Leben ja irgendwie auch verlieren und zweitens kommt ja immer was anderes nach. Irgendwie nervt mich das schon eine Zeit lang, diese nostalgische Sehnsucht nach der guten alten Zeit, als es noch so richtig schön Arsch war in den tiefen Hütten, besonders in Wien, und man wusste, wo und wer man ist. Heute sprechen sie aber böses Denglisch und TV-Deutsch und Gemalugna. Alles wird moderner, also schlechter. Alles ist traurig. Alles kann ein trauriger Tag sein. Andreas Dorau singt darüber. Ein trauriger Tag ist ein Vorbote des neuen Doppelalbums, das der ewige Schelm mit Dackeblick verantwortet. Es erscheint im Juli bei Staatsakt. Bei diesem aktuellen Kinderlied für Erwachsene hat auch eine gewisse François Cactus von Stereototal ihre Stimme im Spiel. Andreas Dorau, ein trauriger Tag und einen schönen Abend im Sumpf.
So ein trauriges Bild hab ich noch nie gesehen. Junges Mädchen, circa 16, die saß in einer Pfütze, wie eine hässliche Mütze hing der Iro im Gesicht, die Augen ohne Licht, die Haut leichenblass, die Lederjacke von Tränen ganz nass. Ein trauriger Tag in einem traurigen Jahr, das war alles, was sie sagte, ihr Blick war leer und starr. Ein trauriger Tag in einem traurigen Jahr, das war alles, was sie sagte, ihr Blick war leer und starr. Schlimmes, das konnte man sehen. Da rief ein Bankrott-Kumpane: Hitler ist tot, liegt unter der Plane. Der Polizist brabbelt von Notwehr:
Ich kümmere mich sonst nur um den Verkehr. Es nützt nichts, hier rum zu weinen. Hunde sollte man immer leinen.
Ein trauriger Tag in einem traurigen Jahr.
Polizeistaat verschufferten.
Kein Maulkorb, er trägt keine Leine.
Hitler hatte doch nur zwei Zähne, drei Beine.
Alle sprach über das tote Tier. Keiner war in Gedanken mehr bei ihr. Als ich mich nach ihr umsah, war das Mädchen plötzlich nicht mehr da. Ein trauriger Tag in einem traurigen Jahr, das war alles, was sie sagte, ihr Blick war leer und starr. Ein trauriger Tag in einem traurigen Jahr,
Festwochen haben sich dieses Jahr das Verqueren der Wirklichkeit auf die Fahnen geschäftet. Frei nach dem tollen FSK-Satz, warum kann dein Mann nicht lesbisch sein? Es gibt aber auch eine Wiener Band, die sagt schon im Namen, was Sache sein könnte. He was a she. Eine Band, die aus dem erweiterten Familienzusammenhang der großen Pop-Tragiker Aber das Leben lebt entstanden ist. Hier ist ein wunderbares Stück aus dem Debütalbum Marichelle Affairs, der Opener White Liar. Warum muss man neu, warum muss man den Krautrock neu erfinden, wenn es weiterhin so dahin krauten kann? Das kann durchaus von höherer Komik sein. Man kann es auch schwarzen Humor nennen. Möglicherweise ist der schwarze Humor ein Grundnahrungsmittel für heutige künstlerische Positionen jeder Art, die ernst genommen werden wollen. Der durchaus pedantische Surrealistenprediger André Breton veröffentlichte mitten im Kriegsjahr 1940, knapp vor der Kapitulation Frankreichs vor Hitlerdeutschland, seine Anthologie des schwarzen Humors. Eine Insiderfibel für das richtige Lachen im falschen Leben. Da sagt zum Beispiel der zum Tode Verurteilte angesichts des Galgens Frohgemuth: Na, die Woche fängt ja gut an. Nun wagt sich der österreichische Autor Thomas Raab an eine Neujustierung dieser subjektiven Sammlung von Humordestillaten, die mit dem Abgründigen flirteten. Seine neue Anthologie des schwarzen Humors kontert mit Stefanie Sargnagels Top-Bemerkung Lieblingsessen Buffet und diversen anderen neuen literarischen Beutestücken aus den Jahrhunderten plus skurrilen bis makabren Meldungen aus dem Alltagsleben.
19-Jähriger erschießt sich versehentlich. Der Wunsch, mit einer Waffe posieren zu wollen, hat einen 19-jährigen Teenager in den USA das Leben gekostet. Der junge Mann erschoss sich offenbar versehentlich. Eigentlich hätte er am Donnerstag seine Ausbildung an einem College beginnen sollen. Auch andernorts endete die Aufnahme von Selfies bereits tödlich. Deutsche Presseagentur, 3. September 2015.
Die Welt ist eben eher dumm als schlecht und jeder und jede hier weiß, dass er oder sie Teil davon ist. Ich habe Thomas Raab, der vor kurzem einen mit allen antipsychologistischen Wässerchen gewaschenen Science-Fiction-Roman namens Die Netzwerkorange veröffentlicht hatte, zu uns ins Studio eingeladen. Wie kam es eigentlich zu der Idee zur neuen Anthologie des schwarzen Humors?
Wurde vom Lektor des Marx Verlags in Wiesbaden, David Zettler, angerufen, der ein Fan der Originalanthologie von André Breton war und den ich von vorher kannte und der eben meinte, ich sei der Richtige, um dieses Motiv des schwarzen Humors auf Vordermann zu bringen. Ich bin dem David sehr dankbar. Kurioserweise und auch nicht ganz unschwarzhumorig wurde er während dieser Arbeit an der Anthologie gefeuert. Und ich habe das dann mit anderen weitergemacht. Aber unter anderem dann auch noch die Idee gehabt, dass man Kunstbeiträge hineingibt, eben bildende Kunstbeiträge, die dann von Patricia Kschonka ausgewählt wurden. Und unter anderem von Ingrid Wiener, Goschka Matsuga und Gelatin stammen, die im Moment auch in der Kunsthalle in der Ausstellung dabei sind.
Zu dem Gespräch mit Thomas Raab gibt es ein paar Anthologie-Ausschnitte, gelesen vom Autor höchstpersönlich, wie zum Beispiel diese Notiz des Komponisten Erik Satie.
Erik Satie, der Tagesablauf eines Musikers. Der Künstler muss sein Leben genau einteilen. Hier der präzise Stundenplan meiner alltäglichen Unternehmungen. Aufstehen, 7.18 Uhr. Inspiration von 10.23 Uhr bis 11.47 Uhr. Ich esse um 12.11 Uhr zu Mittag und verlasse die Tafel um 12.14 Uhr. Erholsamer Ausritt weit in meinen Park hinein, 13.19 Uhr bis 14.53 Uhr. Weitere Inspiration von 15.12 Uhr bis 16.07 Uhr. Diverse Beschäftigungen, Fechten, Nachsinnen, Bewegungslosigkeit, Besuche, Betrachtungen, Geschicklichkeitsübungen, Schwimmen etc. von 16.21 Uhr bis 18.47 Uhr. Das Abendessen wird um 19.16 Uhr serviert und ist um 19.20 Uhr beendet. Es folgt die laute Lektüre symphonischer Partituren von 20.09 Uhr bis 21.29 Uhr. Regelmäßiges Zu-Bett-Gehen um 22.37 Uhr. Einmal wöchentlich fahre ich um 3.19 Uhr aus dem Schlaf hoch. Dienstags. Ich nehme nur weiße Nahrung zu mir. Eier, Zucker, Knochenmehl, Fett von toten Tieren, Kalbfleisch, Salz, Kokosnüsse, in Mehlwasser gegartes Huhn, Schimmelpilz an Früchten, Reis, weiße Rüben, Kampferweißwurst, Teigwaren, weißen Frischkäse, Baumwollsalat und bestimmte Fische ohne Haut. Ich koche meinen Wein und trinke ihn kalt, vermischt mit Fuchsiensaft. Ich esse mit gutem Appetit, aber ich rede niemals beim Essen, aus Angst, mich zu verschlucken. Ich atme sorgfältig, wenn auch nur in kurzen Zügen. Nur ganz selten tanze ich. Beim Laufen halte ich mir die Rippen und schaue festen Blickes hinter mich. Ich bin von seriösem Äußeren. Wenn ich lache, so geschieht es nie absichtlich. Ich entschuldige mich immer deswegen und mit ausgesuchter Höflichkeit. Ich schlafe nur mit einem Auge, aber mein Schlaf ist sehr fest. Mein Bett ist rund, mit einer Vertiefung für den Kopf. Jede volle Stunde nimmt mir mein Diener die Temperatur und tauscht sie gegen eine andere aus. Seit langem schon bin ich Abonnent einer Modezeitschrift. Ich trage eine weiße Mütze, weiße Beinkleider und eine weiße Weste. Mein Arzt rät mir immerzu zum Rauchen. Seinen Ratschlägen fügt er hinzu: Rauchen Sie, mein Freund, sonst raucht ein anderer an Ihrer Stelle.
Die Musik zur Anthologie des schwarzen Humors, die stammt von Wolfon, einer niederländischen Shoegaze-Formation, die nun ihr neues Album namens Ease veröffentlicht hat. Oder von der Art-Rock-Cellistin Rotten Bliss, von den afrofuturistischen Kraftwerk-Fans namens Doppler-Effekt, von den Hip-Hopern Strange You, von John Plus und zum Schluss nochmals von Wolfon bzw. von den heimischen Kräften He Was a She. Im Juridikum in Wien gab es vor wenigen Wochen Aufregung über antisemitische Witze. Vielleicht würden einige der Studenten von sich behaupten, sie lassen sich halt einen gewissen schwarzen Humor, einen gewissen überschreitenden Humorgestus nicht verbieten. Wie siehst du das?
Ja, dazu könnte man sagen, dass der schwarze Humor offensichtlich so eine Art Adelstitel geworden ist, den man sich so umhängt. Aber ich würde sagen, eben schwarzer Humor hat dann schon so eine eigenkritische Haltung als Voraussetzung, die eben dazu führt, dass man das Publikum, das adressiert wird, und auch die ÖHler, die das da gemacht haben, haben ja ein Publikum adressiert, und hier konnten sie sich ja ganz sicher sein, dass der Applaus auf ihrer Seite ist, nicht? Und für meine
ein Begriffe, Safe Space eigentlich, ne? Ein,
so eine Art Safe Space,
der, genau, der geleakt hat.
Da der Humor generell, also nicht nur schwarzer Humor, ja immer diesen Gruppenaspekt hat, also das ist ja eigentlich so eine Art Kit auch.
Ein sozialer Kit. Ein
sozialer Kit für diverse Gruppen. Und die einzelnen Geschmacksgruppen haben natürlich dann ihre Humorrichtung. Und wenn die das natürlich dann in ihre Blase blasen und das liegt hinaus, dann ist quasi dieses Private weg. Nicht? Ich glaube schon, dass das ein eher privat wahrscheinlich gemeint war. Nicht?
Der schwarze Humor hat ja historisch gesehen auch immer was mit der Koketterie, mit dem Bösen, mit dem Abgründigen, mit dem Schrecklichen, Monströsen zu tun gehabt. Insofern könnte man ja jetzt auch vermuten, dass diese Art Ventilierung von antisemitischen Holocaust-Witzen an diese Tradition anschließt.
Diese Koketterie, ich nenne es Koketterie mit dem Bösen, das ist der Strang, der von historisch gesehen von Desart kommt. Und bei Desart natürlich was vollkommen Neues war und einen aufklärerischen Gestus hatte. Aber ich beschreibe ja dann auch in meinem Vorwort, dass das natürlich durch die ganze Hitlerei und die Verbrechen von den Nazis und auch von Stalin ja ins Reale geschwappt ist, nicht? Das ist heutzutage eigentlich, würde ich das nicht mehr als schwarzen Humor bezeichnen, und zwar eben deswegen, weil es zu wenig selbstkritisch ist.
zwei, drei andere Figuren nennen, die als Protagonisten eines populär gewordenen schwarzen Humors heute gelten. Harald Schmidt vielleicht prototypisch seit den 90er Jahren, lange, also jahrzehntelang eigentlich. Heute vielleicht Jan Böhmermann oder in Österreich Stermann Grissemann. Sind das die großen Populisierer des schwarzen Humors oder haben die der Idee des schwarzen Humors eine andere Wendung, einen anderen Dreh gegeben?
Ich glaube grundsätzlich nicht, dass Künstler was popularisieren, sondern dass sie reagieren auf Bedürfnisse, die herrschen. Es sei denn, es ist richtige Kunst, die dann quasi kaum eine Quote findet, nicht? Und alles, was Quote findet, muss ja einen Resonanzraum bereits haben. Und weil du Harald Schmidt erwähnst, das ist eben, das ist ja auch ein Kabarettist im Wesentlichen. Und auch das radikalste Kabarett ist ja in dem Sinn populär, als dass es auf Quote gehen muss und daher auch die Meinung des Publikums spiegeln muss. Es ist eine reine Spiegelveranstaltung. Und das habe ich in einer leicht schnöselig aristokratischen Restgeste einfach ausgeschlossen. Aus dem einfachen Grund, weil dann sonst fast
alles schwarzer Humor sein könnte. Ja. Anthologie des schwarzen Humors von André Breton. Was war das für ein Buch? Was stand da drinnen?
Das war die Behauptung eben eines sehr metaphysischen Humorbegriffs, den der Kollege Breton irgendwie auch gar nicht richtig argumentieren wollte, weil eben die Aristokratie darin bestand, die Leute aus der Literaturgeschichte zu fischen, die mit dem Kreis der Surrealisten korrespondieren historisch und diesen Kreis quasi gegen die Mainstream-Kultur dann auch wie ein Parteiabzeichen abgrenzen.
Eine Art Geheimbund der Schwarzhumoristen.
Ganz genau. Und da so ist dieses Buch auch verfasst. Also es ist quasi, Breton sagt nicht genau. Er sagt nicht einmal nicht nur genau, sondern er sagt auch nicht einmal ungenau, was er meint, sondern er setzt voraus, dass der Leser hier quasi an der richtigen Stelle bei Hegel ansetzt und dort dann sich selber denkt, was denn der schwarze Humor sein könnte. Und es ist quasi so eine Insider-Veranstaltung, nicht? Man klopft sich auf die Schulter und sagt, ja, Jonathan Swift, und alle sind sich sicher, dass das so ist. Und ich wollte mit meinem Buch eben das Ganze umdrehen. Und das
die neue Anthologie des schwarzen Humors.
Neue Anthologie
ein
des
Update.
Schwarzen Humors nicht updaten, sondern erstens viel subjektiver machen, quasi meine Vorlieben da mehr zum Ausdruck bringen und dann eben ein Vorwort schreiben, das nicht geheimnisvoll ist, das einen sehr aufklärerischen Gestus zumindest hat und wo ich so tue, als wüsste ich genau, als hätte ich eine Humortheorie, die ich auch bis ins Letzte verteidigen könnte, was ich natürlich nie, das hat, glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt.
Ihr hört ein Gespräch mit dem Autor Thomas Raab über schwarzen Humor und das ist ein Beispiel von jemandem, wo man es gar nicht so erwartet. Der stramme italienische Futurist Marinetti kämpft tapfer gegen das Schmierige, das Süßliche, das Fleischliche, gegen die Verdreckung der Uniform, gegen die Verfettung des soldatischen Geistes durch die italienische Lebensart.
Filippo Tommaso Marinetti gegen die Pasta Asciutta. Wir sind überzeugt, dass in dem zu erwartenden künftigen Weltkrieg das agilste und sprungbereiteste Volk siegen wird. Nachdem wir Futuristen die Weltliteratur mit den befreiten Worten und dem Simultanstil entschlackt, aus dem Theater durch alogische Überraschungssynthesen und Dramen mit leblosen Gegenständen die Langeweile vertrieben, die Plastik durch Antirealismus ins Ungeheure gesteigert, den geometrischen Glanz einer Architektur ohne dekoratives Beiwerk und schließlich die abstrakte Filmkunst und Fotografie geschaffen haben, setzen wir nun die Nahrung fest, die einem immer luftigeren und schnelleren Leben entspricht. Vor allem halten wir für notwendig: a. die Abschaffung der Pasta Asciutta, dieser absurden Religion der italienischen Gastronomie. Vielleicht werden den Engländern Stockfisch, Roastbeef und Pudding nützen, den Holländern gekochtes Fleisch mit Käse, den Deutschen Sauerkraut, Räucherspeck und Schlackwurst. Aber den Italienern nützt die Pasta Asciutta nicht. Sie steht zum Beispiel im Gegensatz zum lebendigen Geist und zur leidenschaftlichen, großzügigen und einfühlsamen Seele der Napolitaner. Sie sind der voluminösen täglichen Pasta Asciutta zum Trotz heldenhafte Frontsoldaten, inspirierte Künstler, mitreißende Redner, scharfsinnige Advokaten, zähe Landwirte gewesen. Indem sie Pasta essen, entwickeln sie den typischen ironischen und sentimentalen Skeptizismus, der oft ihren Enthusiasmus beschneidet.
There was an old woman lived by the seashore. Oh, balance me. There was an old woman lived by the seashore. A number of daughters, 1, 2, 3, 4. And I'll be true to my love, if my love will be true to me. Oh, sister, let's walk the seashore. Bow, balance me. Oh, sister, let's walk the seashore and see the ships as they're sailing on. And I'll be true to my love, if my love will be true to me. While these two sisters were walking the shore, bow, balance me. While these two sisters were walking the shore, the oldest pushed the youngest over. And I'll be true to my love, if my love will be true to me.
Gehen wir es aber trotzdem mal an, deine Humortheorie. Humor, insbesondere schwarzer Humor, was sind die Charakteristika? Wodurch zeichnet sich das aus?
Ja, meiner Meinung nach ist es so, dass es ist eine Einstellung in meiner Diktion. Eine Einstellung ist für mich ein allgemeiner Begriff, unter dem man sehr, sehr viele, wenn nicht alle Objekte, die man sieht und die man denkt, sehen kann. Und dieser schwarzhumorige Begriff ist sozusagen immer gegen irgendwas Gesetzliches, Gesetztes oder Gesetzliches gerichtet. Das heißt, gegen eine Ordnung. Dieses Gesetz kann jetzt sein, ein tatsächlich sozusagen Gesetz, wie man es im Alltag verwendet, ein juristisches Gesetz oder einfach nur eine Sitte, nicht? Also eine Konvention und kann bis zu naturwissenschaftlichen Gesetzen gehen. Und der schwarze Humor ist meiner Meinung nach eine Art oder auch ein soziales Gesetz. Also sozusagen, wenn dann Leute habituell auf den Wecker fallen, weil sie habituell immer dasselbe machen. Und der schwarze Humor bietet eine Möglichkeit, verspielt auf diese sozusagen Pein, auf diese Gesetzlichkeit zu reagieren und quasi so eine Art Freiheit zu postulieren, die es in Wahrheit meiner Meinung nach nicht gibt. Das ist sozusagen eine psychohygienische Veranstaltung der Schwarze Humor.
Das heißt, der Schwarzhumorist würde nicht wie die Surrealisten den Kommunismus wählen, sondern den Anarchismus, wenn es ihn als Parteiprogramm gäbe?
Ja, den Anarchismus als Parteiprogramm, das wurde versucht.
Und es ist quasi so eine Wehrkraft zersetzende anarchische Funktion, die der schwarze Humor einnimmt.
Absolut, es ist eine meiner Meinung nach sozusagen eigentherapeutisch wirksam, aber für die anderen zersetzend. Also es ist demoralisierender Humor. Und das ist ja auch das habe ich jetzt unlängst bei André Schietzak, das glaube ich, aber über Flaubert. Flaubert wollte ein Demoralisateur sein. Und es ist natürlich so, dass diese Literatur, die demoralisierend wirkt, meine Lieblingsliteratur ist. Und ich auch versuche, demoralisierend zu schreiben, aber natürlich nicht im Sinn von Hau drauf und Schluss, sondern in dem Sinn demoralisierend, dass man seine eigene Moral überdenken muss.
Hier noch ein großer Demoralisator, nachdem wir vorher ja Rotten Bliss gehört hatten, den stoizistischen Modernisten von Doppler-Effekt zuhören. Der große Demoralisierer heißt Frank Saubartel Zappa.
Frank Zappa, The American Dream, Tod durch Nostalgie. Es ist nicht nötig, sich das Ende der Welt in Feuer und Eis vorzustellen. Es gibt zwei andere Möglichkeiten. Die eine ist Bürokratie, die andere Nostalgie. Wenn man sich den Zeitraum zwischen dem Ereignis und der Nostalgie für dieses Ereignis ansieht, scheint die Spanne bei jedem Zyklus um ein Jahr kürzer zu werden. Irgendwann im Laufe des nächsten Vierteljahrhunderts werden die Nostalgiezyklen so nah beieinander liegen, dass die Leute keinen Schritt mehr machen können, ohne für den Schritt davor Nostalgie zu empfinden. Das ist dann das Ende. Tod durch Nostalgie.
knappes Lieblingsbeispiel von mir für schwarzen Humor stammt von Stefanie Sargnagel. Die zitierst du in deinem Text. Der Satz lautet: Mein Lieblingsessen, Buffet. Was zeigt sich in diesem Satz an schwarzhumorigem Potenzial?
Ja, da ist nicht viel da, aber natürlich schwingt da das Gesetz ist klar, dass irgendwie der sparende, aber besitzende Pensionär und Pensionärin irgendwie gerne im Hotel dann noch weiter spart, obwohl er sich ohnehin das Hotel schon leisten kann und dann einfach unglaublich glücklich ist, in einem Überfluss zu schwelgen zu können, der vollkommen wertlos ist. Und das ist keine Nullerkenntnis, sondern das ist ja schon was, nicht? Das ist für sehr viele Leute schwer zu begreifen, dass diese Schönheiten, die einst Schönheiten waren, in diesem Überfluss eigentlich Schrott sind, den man kaum schafft, wegzuwerfen.
Wenn wir heute in die Welt schauen, gibt es viele Gesellschaften, in denen es wirklich sehr starr reglementiert und rigide zugeht. Zum Beispiel in islamisch geprägten autoritären Staaten wie Saudi-Arabien und so weiter. Da müsste es ja wahnsinnig viel schwarzen Humor geben, wenn man dafür nicht gehängt wird. Gibt es aber offenbar nicht.
Das glaube ich nicht. Das bin ich mir sogar überzeugt, wenn ich nach Teheran fahren würde und die Leute dort mit mir sprechen könnten, so wie sie untereinander sprechen. Zumindest diese Leute, die...
Oder er wird nur nicht öffentlich wirksam kann, bis zu uns.
Man wäre ja ein Vollidiot, wenn man quasi sich irgendwie wegen eines Spiels hängen lassen würde. Das wäre ja auch nicht richtig.
Der nächste Autor und Blogger, Raif Badawi, ist leider sehr bekannt geworden, denn er sitzt seit 5 Jahren im Iran in Haft wegen Beleidigung des Islam. Hier ist ein Text von ihm, ausgesucht von Thomas Raab für seine Anthologie des schwarzen Humors. Danach hören wir Strange You, den Track Bulletproof Mustache.
Raif Badawi, Scharia-Astronomie. Ein Fernsehprediger forderte letztens mit großer Dringlichkeit, Astronomen müssten nun endlich in ihre Schranken verwiesen werden. Er sagte, während der letzten Jahre wurden wir immer wieder von Astronomen geplagt, die die Scharia-Perspektive für falsch erklären wollen. Wir haben prinzipiell nichts gegen astronomische Berechnungen, handelt es sich dabei schließlich um eine Wissenschaft, die es seit alters her gibt. Aber wir sprechen uns entschieden gegen die Skepsis gegenüber der Scharia aus. Im Übrigen handelt es sich bei einigen dieser Astronomen um bloße Amateure. Wie können sie sich erdreisten, einfach so alteingesessene Scharia-Experten widerlegen zu wollen, die seit 30 Jahren in ihrem Feld tätig sind, als sie selbst noch Kleinkinder waren? Damit endete seine Ansprache. Im Grunde genommen hat dieser geniale Fernsehprediger mir die Augen für eine Tatsache geöffnet, von der vermutlich weder Sie, lieber Leser, noch ich je gehört hätten. Die Existenz einer Scharia-Astronomie. Wie schön und wundersam dieser Begriff doch klingt. In meiner bescheidenen Erfahrung und meiner gar nicht so oberflächlichen Lektüre über das Universum, seine Entstehung und die Planeten ist mir dieser Begriff bisher kein einziges Mal untergekommen. Deswegen möchte ich hiermit der NASA ans Herz legen, ihre Teleskope doch liegen zu lassen und stattdessen vom Wissen unserer Scharia-Astronomen zu profitieren, deren Scharfsicht und Scharfsinn die Sehkraft dieser verderbten NASA-Teleskope bei weitem übertrifft. Eigentlich sollte die NASA eine Delegation ihrer Astronomen hierher schicken, damit sie bei unseren Scharia-Astronomen ordentlich lernen und studieren und sie anschließend mit Kniefall loben. Ich würde sogar allen Wissenschaftlern der Welt aus sämtlichen Bereichen dringlichst raten, ihre Bibliotheken, Labore, Forschungszentren, Universitäten und Institute augenblicklich zu verlassen und sich umgehend die Episoden unserer großartigen Fernsehprediger anzusehen, um von ihnen alle nur erdenklichen Arten modernster Wissenschaft zu erlernen. Medizin, Ingenieurswesen, Chemie, Mikrobiologie, Geologie, Atomphysik, Kernwissenschaft, Meeresbiologie, Pharmazeutik, Anthropologie. Und nicht zu vergessen natürlich Astronomie und Weltraumforschung haben unsere Prediger, möge Gott sie uns erhalten, sich ja in jenem Bereich als unumstrittene Referenz bewiesen, die in allem das letzte Wort hat.
Bulletproof. 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 Bulletproof mustache.
Hey yo, 12 little simians jumping up on the bed. One fell the fuck off, landed the bumper's head. His mother called the doctor, and this is what he said. Smoke dust to the ambulance runs a red. Pandora, opening up the damn box. Dash a whale in the ocean like John Hancock. Damn, when he's finished grabbing his balls, he sat with a half a gram of some British amateur porn. He should really stand up, be a man and spark a nation. But his dick was titanium alloy with armor plating. Shane remained in the seat, calm and patient, trying to think about sandwiches, rats, Sarah Palin. On the street, rocking the dark halo, pay attention. He's skillfully dodging a Sharknado. They say it's quite pathetic for causing mega harm, but his brain is cybernetic like Schwarzenegger's arm. Skill of the man with golden meatballs will pop the eyes out of your skull like Total Recall. The grand sapient taste in the can, flavoring iller than Jean-Claude Van punching a damn alien.
You tried shooting at the bulletproof mustache, the bullet ricocheted and it crossed back, so fuck that. In the club, rest of my three Uzis, chopping the chick up in the bar with three boobies. Hit the stage to rock a mean crowd, with a task to make Mark Reynolds seem proud.
He plans to invade the cesspool planet in 9-3. We're landed to find me. Long tall Sally yarn practicing Tai Chi. Calm like a Hindu cow. Look what you've got yourselves into now. I train for hours in the rain. In picturesque mountainous terrain. 60 reps in a set. Smoking cigarettes in a vest. With a boulder on me pigeon chest. Left the whole city in a mess. To save a single damsel in distress. Neck and whiskey on me bill depressed. Angry at God, but I'm still the best man for the job. Fuck a president's blessing. I win quiet wars with deafening weapons. You'll die before the lion roars. Fuck the credits, I don't like awards. I save with all while you shine your swords. Teabag the mothership with fireballs. Then hit the ground like a crash landing. I'm the last man standing like Van Damme dancing. Raise the weapon, teach the alien race a lesson. Jesse Ventura, Tash, circa 87. Swinging a bat like Freddie Flintoff. Brain dead, lawn mowing limbs off. Malnourished grandpa, karate chopping a mango. Into equal portions to feed the orphans. You want your planet saving, just ask. A man with a bulletproof mustache. You want your planet saving, just ask. A bulletproof mustache.
Bulletproof mustache. Bulletproof mustache.
Das Arsenal, die Waffen, die Methoden des schwarzen Humors, versuchst du auch ein wenig aufzudröseln. Du skalierst quasi die Methoden des schwarzen Humors, beginnst damit nachäffen. Man könnte jetzt hochtrabend auch Mimesis dazu sagen, es können schon Kinder. Und wo geht's dann weiter?
Ich wollte ursprünglich so ein Diagramm machen, ein Mittelmotivdiagramm, wo dann eigentlich, wo ich dann aber drauf gekommen bin, dass auf beiden Achsen mehr oder weniger dasselbe aufgetragen ist. Ist in die Hose gegangen, aber übrig geblieben ist, dass ich für mich diese Sache verwendet habe, um die Texte dann anzuordnen. Und da, die Nachäffung ist ja quasi das Wiederholen des Gesetzes, das man kritisiert. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mein kleiner Bruder immer genau das gesagt hat, was ich gesagt habe, und mich das unglaublich, das war absolut kritische Funktion, das war kritisch sehr wirksam.
Und in der Pop-Theorie hat man das dann irgendwann Überaffirmation genannt.
Ja, genau. Überaffirmation, genau, das ist das richtige Wort. Ne? Aber die Kinder machen das ja schon ganz instinktiv. Also die merken
das, wenn man. Kein Wort nicht.
Ja, vor allem wenn man keine besseren Argumente hat als der andere, kann man ihn doch einfach nachplappern.
Du behauptest, der schwarze Humor scheut das Argument, er braucht gar keine Argumente, weil er eben eher Einstellung, Haltung ist. Worin liegt dann eigentlich das, was man das kritische Potenzial dieses Humors nennen könnte?
In der Subversion, also dass meine Behauptung war eben, dass die Argumente mögen da sein, aber es wäre ungeschickt, zu viel zu formulieren. Deswegen habe ich ja dann auch in meinem Vorwort am Schluss noch so ein riesiges Fragezeichen dran gepappt.
Und auch ein Plädoyer für Geheimniskrämerei.
Und dann doch, Weise, ja, ne? Das liegt auch daran, dass ich dann drauf gekommen bin, dass vielleicht diese alte aristokratische Geste gar nicht so, auch politisch gar nicht so dumm ist und dass ich nicht so viel schwätzen sollte vielleicht.
Jemand, der sehr viel schwätzt, aber auf sehr unterhaltsame Weise, ist Helge Schneider. Helge Schneider hat auch eine große Affinität zum absurden, sinnzerstörenden oder sinnpulverisierenden, auch zum albernen. Gehört Helge Schneider auch zum Geheimbund der Schwarzhumoristen?
Ja, würde ich sagen, ja, ich auf jeden Fall. Es ist im konkreten Fall ist es nur so, dass ich die sehr viele von diesen Hörspielen sehr ganz gern mag von Helge Schneider und manche Lieder, aber die Bücher nicht für sonderlich gut halte.
Ihr hört den Sumpf, ihr hört ein Gespräch mit dem Autor Thomas Raab über schwarzen Humor. Das hier ist John Plass und der Track End.